Herr Professor Dr. Wolfgang Schweiger, in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung haben Sie behauptet, dass rechtsalternative Medien 20% der Deutschen erreicht. Wie kommen Sie auf diese Zahl?
Auf die Zahl komme ich damit. Wir haben Ende 2015, ist also jetzt schon ein gutes Jahr her, eine Online-Befragung gemacht, in der wir Vertrauen in Medien untersuchen wollten. Und wir haben bei der Gelegenheit, weil wir schon vermutet haben, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Vertrauensverlust der klassischen Medien und der verstärkten Nutzung alternativen Medien gibt, eben auch die Nutzung alternativer Medien abgefragt. Die finden ja fast ausschließlich online statt und sind dann eben auf Zahlen in dieser Größenordnung gekommen. Und haben das dann auch nochmal mit anderen Daten verglichen, weil unsere Studie erstmal selber nicht repräsentativ ist. Das hat aber die Ergebnisse weiterhin bestätigt. Also die Größenordnung so um die 20% für einzelne Angebote halte ich für absolut realistisch.
Welche sind denn die Großen unter den rechtsalternativen Medien und wer steckt da gezielt dahinter?
Naja, die Großen sind Angebote, bei denen wir schon wissen, wer dahinter steht. Zum einen, das ist eben RT Deutsch, das ist schlichtweg Russia Today, also ein Kreml-Angebot. Das gleiche gilt für Sputnik, auch das wird vermutlich ziemlich sicher mit russischem Geld finanziert. Auf der anderen Seite gibt es dann Angebote wie Epoch Times, wo eigentlich völlig intransparent ist, wer dahinter steckt und was die eigentlichen Ziele sind. Oder die deutschen Wirtschaftsnachrichten, das klingt ja erstmal sehr staatstragend, ist aber tatsächlich auch ein absolut dubioses alternatives Medium, dessen Finanzierung völlig unklar ist.
Wo bekommt denn der Durchschnittsdeutsche, sofern es den gibt, denn seine täglichen Nachrichten her, die er für glaubwürdig empfindet?
Der Durchschnittsdeutsche schaut immer noch Fernsehnachrichten in allererster Linie. Viele lesen immer noch die klassische Tageszeitung. Viele informieren sich über Online-Nachrichten. Das ist zweifellos die Mehrheit im Augenblick noch. Was sich aber tatsächlich verändert, gerade von den Jüngeren herkommend, aber eben durchaus auch mittlerweile in ältere Altersgruppen vordringend, ist ein sehr hoher Anteil von Nachrichtennutzung online, die über soziale Netzwerke geht. Also sprich, man abonniert auf Facebook Nachrichtenangebote, man kriegt von Freunden, Bekannten etwas auf Facebook weitergeleitet und das ist mittlerweile für auch so eine Zahl um die 25% in Deutschland. In anderen Ländern ist es zum Teil sehr, sehr viel mehr, in den USA zum Beispiel. Und das ist eine große Veränderung, denn während man beim klassischen Journalismus ein einzelnes Medienangebot auswählt und nutzt, dem man vertraut, hat man halt auf Facebook und anderen sozialen Medien oft nicht mehr so genau den Überblick, wo diese Nachrichten eigentlich herkommen. Es gibt ja viel zu viele Marken, die dort rumschwirren. Zum Teil sind es auch eben alternative Medien, ohne dass man das weiß. Zum Teil sind es komplett dubiose Hintergründe, ohne dass man das auf Facebook unbedingt sieht. Und das macht die Sache gerade so schwierig.
Sie forschen auch zu dem Thema Medienqualität. Was versteht man darunter und wie ist es um die Medienqualität in Deutschland bestellt?
Medienqualität komplizierter, als man sich das so auf den ersten Blick vorstellt. Erstmal aus journalistischer Sicht oder aus gesellschaftlicher Sicht gibt es verschiedene Dimensionen, die Medienqualität beschreiben. Das ist zum Beispiel als allererstes natürlich Wahrhaftigkeit, Wahrheit, dass es eben keine Fake News sind, dass eine Nachricht einfach stimmt. Das ist Vielfalt, das bedeutet, dass wirklich alle Akteure mit ihren Meinungen zu Wort kommen, dass alle Aspekte eines Themas zum Ausdruck kommen. Das ist Objektivität und Ausgewogenheit, dass also nicht eine Seite klar bevorzugt wird. Das ist Verständlichkeit, dass die Bürger diese Nachrichten auch wirklich verstehen können und noch ein paar andere, nicht ganz so wichtige. Das ist mal die gesellschaftliche Perspektive. So wünschen wir uns, dass Nachrichten sind. Wir wissen natürlich, dass auch Journalisten oft genug Fehler machen. Wir wissen natürlich, dass auch Journalisten politische Einstellungen haben, die sich natürlich in gewisser Weise in der Berichterstattung niederschlagen. Aber trotzdem der Vorwurf, den man jetzt oft hört, dass die Nachrichten komplett verzerrt werden oder bestimmte Positionen komplett ausgeklammert werden, das stimmt so definitiv nicht. Wir lesen ja und hören ja ständig von der AfD und Pegida und deren Forderungen. Dann haben wir auf der anderen Seite die Wahrnehmung von Qualität durch das Publikum, also durch die normalen Menschen, die weicht davon natürlich ein bisschen ab. Zum einen, weil es den Leuten einfach wichtiger ist, dass etwas unterhaltsam ist, dass es Spaß macht. Zum anderen, und das haben wir in der eigenen Studie auch sehr schön sehen müssen, fällt es normal Menschen sehr, sehr schwer, die Qualität eines Nachrichtenbeitrags nachzuvollziehen, zu bewerten. Und das ist ja mit so einem Problem dieser Social-Media-Thematik im Augenblick, wenn Leute schon klassische journalistische Nachrichten nur sehr schwer in ihrer Qualität beurteilen können, wie sollen sie dann das, was sie auf Facebook tagtäglich sehen, wirklich guten Gewissens beurteilen und einschätzen können.
Also ich halte nochmal fest, Medienqualität, wenn man es darunter versteht, der Wahrheit verpflichtet zu sein, den Fakten, dann ist es gut bestellt in Deutschland, ja?
Vergleichsweise gut, ja, muss man tatsächlich sagen. Da spielt auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine große Rolle. Das ist ja viel Geld, was da in Journalismus geht. Bei aller Kritik, aber im Großen und Ganzen ist die Berichterstattung einigermaßen vielfältig und ausgewogen. Wie gesagt, Fehler passieren ständig und immer und kleinere Verzerrungen haben wir auch. Aber im internationalen Vergleich stehen wir eigentlich in Deutschland sehr gut da.
Sie haben es angesprochen, die Tendenzen jetzt. Die Journalisten sind ja gesellschaftlich, waren sie niemals hoch angesehen, sage ich mal. Und das hat jetzt den neuen traurigen Höhepunkt erreicht mit dem Slogan Lügenpresse, der öffentlich auch da kundgetan wird. Woher kommt denn jetzt der Hass gegenüber Journalisten, wenn Sie sagen, die Studien bezeugen eigentlich, dass der Journalismus auf einem guten Niveau ist?
Naja, zum einen muss man mal sagen, gutes Niveau ist das eine, aber das Niveau hat sich verschlechtert in den letzten Jahren. Das hat in erster Linie auch ökonomische Gründe. Gerade die Tageszeitungsverlage haben in den letzten Jahren sehr viel Personal abbauen müssen, schlichtweg, weil die Auflagen zurückgegangen sind und damit die Finanzierung immer schwieriger wurde. Es sind viele, viele Redaktionsstellen gestrichen worden. Das hat die Qualität nicht gerade verbessert. Wenn ich sage, die ist auf einem ordentlichen Niveau, dann muss man trotzdem sagen, die war früher mal besser. Der Einfluss der PR, also von Public Relations, von Unternehmensinteressen auf Journalismus ist stärker geworden. Viele Medien, weil sie sich eben finanzieren müssen, lassen sich auf etwas halbseidene Geschäfte ein, schreiben Editorials, in denen dann ein bestimmtes Produkt besonders hervorgehoben wird. Man muss ja nur in Frauen- und Zeitschriften bzw. so Modezeitschriften und Beauty-Blogs reinschauen, dann sieht man schon, was da alles passiert. Das ist mal so die eine Seite. Also Journalismus steht tatsächlich unter ökonomischem Druck. Auf der anderen Seite diese Pegida-Bewegung und die AfD und alles, was mit dieser Lügenpresse-Geschichte zusammenhängt, ist relativ schwer zu sagen, wo das eigentlich herkommt. Es hat aber, glaube ich, weniger mit Journalismusverdrossenheit zu tun. Da steckt nach meinem Gefühl, das ist jetzt aber meine Vermutung, eher eine Elitenverdrossenheit dahinter. Viele Bürger haben einfach mittlerweile das Vertrauen in die politischen Eliten, in die Wirtschaftsführer, damit auch in die Medien, zum Teil natürlich auch in die Wissenschaft verloren. Und sie sagen, die stecken doch alle unter einer Decke, denen geht es ja gar nicht um die Interessen der Bevölkerung und lehnen das deswegen im Bausch und Bogen ab. Und da sind halt die Medien ein ganz exponierter Teil davon, naja, weil man natürlich sich über die Medien so schön aufregen kann, wenn deren Berichterstattung mal fehlerhaft ist, was ja, wie gesagt, durchaus mal vorkommt.
Hat sich denn der klassische Printjournalist einer lokalen Tageszeitung in Zukunft überholt angesichts der Bewegungen in den Medien, wo Sie sagen, online spielt immer mehr eine Rolle und jeder kann an diesem Online-Diskurs eigentlich teilnehmen?
Naja, also der klassische Journalismus hat sich hoffentlich nicht überholt. Ob das jetzt Print ist oder online, das spielt ja mittlerweile bei vielen Printmedien gar keine Rolle mehr. Es haben ja alle Nachrichtenwebsites und ein Großteil der Artikel wird ja sowohl in gedruckter Form als auch online verbreitet. Also gedruckt werden Nachrichten vermutlich in 10 Jahren so gut wie gar nicht mehr. Vielleicht dauert es auch 15 Jahre, längstens 20 Jahre. Printzeitungen sind natürlich ein Auslaufmodell. Aber das ändert nichts daran, dass Journalismus als die einzige Institution, deren Aufgabe es ist, über die Welt zu berichten und das in einer verständlichen und einigermaßen ausgewogenen Art zu tun und vor allem ohne Eigeninteressen, diese Funktion ist von immenser Bedeutung für die Gesellschaft und die Demokratie. Und nochmal, da ist Journalismus die einzige Institution, die das tut. Wenn wir den klassischen Journalismus nicht mehr haben, dann wüsste ich nicht mehr, wer die Bürger eigentlich einigermaßen ausgewogen, vielfältig und wahrheitsgemäß über das informieren soll, was auf der Welt so passiert und was politische Parteien wollen und was Politiker tun.
Aber was sich ja schon ein bisschen verändert hat, früher hatte man zum Beispiel als Printzeitung ein gewisses Monopol, weil es Internet einfach noch nicht gab.
Richtig.
Und das hat sich ja jetzt total verändert. Es gibt jetzt, also jeder Konsument kann auch selber zum Sender werden. Von daher ist es ja für die etablierten großen Medienhäuser, sage ich mal, schwerer, auch ihre Konsumenten zu finden und in diesem Wirrwarr von Informationen Gehör zu verfinden. Also da hat sich doch schon ein Wandel im Journalismus angebahnt. Und wie sieht der Journalismus in der Zukunft aus, ist ja die spannende Frage.
Also natürlich hat sich ein riesiger Wandel angebahnt und der Wandel wird weitergehen. Und Sie haben es ja gerade ganz richtig gesagt, wir nennen das ja die Gatekeeper-Funktion des Journalismus oder die Schleusenwärter-Funktion. Früher war Journalismus die einzige Einrichtung, die die Bevölkerung überhaupt über politische Sachverhalte informiert hat, über Nachrichten informiert hat. Also woher sollte man, was ein Politiker sagt, erfahren, wenn nicht aus den Medien. Das hat sich jetzt verändert. Das sehen wir ja sehr schön am Beispiel Donald Trump, der ja selber immens viel twittert und über 20 Millionen Follower auf seinem Twitter-Kanal hat. Und es ist ja auch sehr, sehr positiv, dass die Journalisten oder der Journalismus dieses frühere Privileg verloren hat, dass jetzt auch andere Quellen in die Öffentlichkeit kommen können und dort ihre Informationen verbreiten können und dort ihre Meinung artikulieren können. Das ist ja alles erstmal ganz wunderbar und wir haben uns auch als Online-Forscher in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren sehr darüber gefreut, über diese Vorstellung. Sie haben es ja vorhin auch gesagt, dass die Bürger sich am öffentlichen Diskurs online mitbeteiligen können, dass eine vitale Diskussion im Internet stattfindet. Und tatsächlich, das passiert ja auch. Das Problem, was wir im Augenblick nur sehen, ist, dass diese Diskussion oft auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau stattfindet, dass sie voller Hass ist, voller Bedrohung ist und dass leider keine echte Diskussion mehr ist und dass er auch aufs Alltagsleben zurückwirkt. Zum Beispiel, wenn sich Hass in sozialen Medien aufstaut gegen Flüchtlinge und dann Asylbewerberheime angezündet werden. Also das ist natürlich die negative Seite davon. Aber trotzdem, Journalismus wird sich in diesem immer komplexer werdenden Umfeld behaupten müssen. Und ich glaube, er wird sich auch behaupten, denn eins muss man natürlich schon sagen, nur im Journalismus ist viel Geld da, um eben einigermaßen professionelle Nachrichten zu produzieren. Und das wird auch in Zukunft ein wichtiges Gut in unserer Gesellschaft sein. Die Frage, die große, große Frage ist, wie sich das finanziert. Denn wir wissen natürlich auch, online sind nur sehr wenige Leute bereit, Geld für Nachrichten oder gesellschaftlich relevante Informationen auszugeben.
Ich würde gerne noch ein bisschen drauf eingehen, auf die gesellschaftlichen Folgen des Medienwandels. Ich bezeichne es jetzt einfach mal so. Sie haben es vorhin angesprochen, das ging in die Richtung, es ist viel auch von den Filterblasen die Rede.
Ja.
Können Sie erzählen, was man unter diesem Phänomen versteht, vielleicht auch aus persönlicher Erfahrung?
Ja, die Filterblase, ich fange mal ganz am Anfang an. Wir wissen seit Jahrzehnten in der Medienforschung, dass Menschen, wenn sie Medien auswählen, diejenigen bevorzugen, die die gleiche Einstellung haben wie sie selber. Es gab ja früher schon bei Zeitungen die Redaktionslinie, man wusste, die Süddeutsche Zeitung ist eher liberal bis links, die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist oder die Welt sind eher konservativ, der Spiegel ist eher links, der Fokus ist eher das konservative Pendant und so weiter. So war das schon immer und entsprechend haben viele Menschen oder die meisten ihre Medien auch anhand der politischen Orientierung ausgewählt. Im lokalen Raum geht das nicht immer, weil es ja viele Landkreise gibt, wo es nur noch eine Zeitung gibt. Aber das ist ein alter Hut. Also so gesehen waren wir schon immer in so einer kleinen Filterblase. Bloß früher und bis heute gibt es ja auch Fernsehnachrichten und Fernsehnachrichten sind nicht unbedingt einer politischen Richtung zuzuordnen, auch wenn das manche behaupten. Also das, was in der Tagesschau oder in den Heute-Nachrichten berichtet wird, ist weitgehend objektiv. Wie gesagt, es gibt werden immer wieder mal Fehler gemacht, sodass diese Filterblase früher nie absolut war. So, jetzt sind die sozialen Medien, allen voran Facebook, dazugekommen. Auf Facebook kann ich mir ja die Dinge, die mir gefallen, die kann ich liken, die kann ich also anklicken, gefällt mir. Und dann kriege ich die in Zukunft bei mir in Facebook, in meinem sogenannten Newsfeed, angezeigt. Was passiert jetzt, wenn Menschen sich überwiegend über Facebook informieren? Sie bekommen nur noch die Dinge angezeigt, die Medien angezeigt, aber auch die Freunde, deren Äußerungen und Meinungsäußerungen angezeigt, die sie irgendwann mal geliked haben, von denen man also vermuten muss, dass sie eine ähnliche Einstellung haben. Ja, das heißt, Facebook und soziale Medien verfestigen, verstärken, wenn sie so wollen, automatisieren durch ihre Algorithmen dieses Phänomen, was wir eigentlich schon immer hatten. Und das merken wir gar nicht mehr auf Facebook. Also uns ist gar nicht mehr bewusst, dass wir eigentlich früher mal ein Medium ausgewählt haben, weil das halt, jetzt sage ich mal so ein provokatives Beispiel, weil das halt mal negativ über die bösen Flüchtlinge berichtet hat. Später habe ich das eventuell sogar vergessen. Aber so ergibt sich eben eine Filterblase, die meine Einstellungen immer stärker reflektiert. Und auch die Leute, mit denen ich befreundet bin, haben tendenziell die gleiche Einstellung. Ja, und so verstärkt sich das im Laufe der Zeit. Und das ist genau das, was wir vermuten, was zur Polarisierung unserer Gesellschaft führt, weil ja jeder von uns in der Filterblase ist. Also ich selber genauso. Sie haben mich gerade gefragt, wie es mit mir steht. Ja, ich bin auch in der Filterblase, aber halt eher, das wird vielleicht der ein oder andere auch schon vermuten, eher in so einer links-grünen Versiften, wie das ja heute so schön heißt, Filterblase aus Gutmenschen. Und ich muss auch immer wieder schauen, dass ich mal was anderes aus der Welt so mitkriege.
Aber wenn man diese Filterblasen weiterdenkt, es ist ja nicht so wie früher, dass man vielleicht einmal am Tag eine Stunde oder zwei die Tageszeitung gelesen hat und dann ist sie weg, sondern mit Facebook permanent mit Neuigkeiten, News bombardiert wird. Wenn man das jetzt mehrere Jahre vorausdenkt, verlieren solche Leute dann letztendlich den Bezug zur Realität, sag ich mal?
Naja, schauen Sie nach USA. Ja, ist, genau das ist da ja passiert.
Okay.
Kann man so kurz beantworten. Das ist genau das Problem, was dahinter steht, dass mittlerweile bestimmte gesellschaftliche Gruppen oder Milieus in komplett unterschiedlich wahrgenommenen Realitäten leben. Und wir sehen es ja am Beispiel Donald Trump. Selbst der US-Präsident lebt in einer anderen Realität als vermutlich Sie und vermutlich ich.
Genau, da würde ich nochmal drauf eingehen. Was sagt es eigentlich über den Zustand unserer Welt aus, dass wie jetzt in Amerika geschehen, zum Beispiel Steve Bannon, der zuvor ein rechtspopulistisches Meinungsseite wie Breitbart News betrieb, jetzt der höchste Berater von Donald Trump ist?
Ja, was soll man da noch sagen? Also das ist eine Entwicklung, die man ja vor 5 Jahren hätte man nicht geglaubt, dass es mal so weit kommen würde, dass eine psychisch höchst auffällige Person, die sich in den letzten Jahren eher in Reality-Shows profiliert hat als sonst wo US-Präsident wird, das ist natürlich in höchstem Maße beunruhigend und gruselig. Also da geht's mir wie vermutlich den meisten Ihrer Hörer und Ihnen. Also da fehlen einem einfach die Worte und man kriegt Angst.
Was halten Sie von alternativen Fakten?
Ich weiß als Wissenschaftler, dass diese rigide Ablehnung von alternativen Fakten auch etwas naiv ist. Also ja klar, es gibt einfache Sachverhalte, wo wir uns einigen können, was ist wahr und was ist nicht wahr. Es gibt aber gerade im politischen Feld, wird das oft so unendlich kompliziert zu sagen. Also haben wir zum Beispiel in Deutschland eine hohe Arbeitslosigkeit oder haben wir uns nicht? Wir können uns nicht mal über die Arbeitslosenstatistiken einigen, weil die ja in den letzten Jahren immer wieder mal angepasst wurden, sodass wir heute eine niedrigere oder eine Berechnungsform haben, die zu einer geringeren Arbeitslosenzahl führt als noch vor einigen Jahren. So, was ist jetzt die Realität der Arbeitslosigkeit? Jetzt kann man sagen, naja, die haben natürlich die Arbeitslosenstatistiken schön gerechnet. Das kann eventuell so sein. Jetzt kann man aber natürlich darüber streiten, ist jemand, der gerade in einer Weiterbildungsmaßnahme ist, ist der arbeitslos oder ist er nicht arbeitslos? Naja, er tut ja etwas und er hat ja eine gute Option, danach noch einen Job zu kriegen. Ne? Also es ist jetzt gar nicht so klar zu sagen, ob diese Person arbeitslos ist oder nicht. Es hängt durchaus auch von der Einstellung dessen ab, der das bewertet, ob er die Person für arbeitslos hält oder nicht. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber es zeigt uns, dass die Realität und die Wahrnehmung der Realität für jeden von uns sehr stark von Meinungen geprägt ist. Und das geht hoch bis in die Politik. Also es gibt die ganz einfach messbare Realität nicht. So gesehen, und das werden Sie jetzt vielleicht überraschend finden, ist der Begriff der alternativen Fakten, ist natürlich ein Freak-Begriff, aber er hat nicht komplett Unrecht. Dass er natürlich jetzt im Augenblick durch die US-Administration missbraucht wird, um grandiose Lügen, absurde Lügen noch für irgend sowas wie wahr zu erklären, das ist eine andere Sache. Drum wird der Begriff im Augenblick nicht einfach völlig missbraucht, aber er hat durchaus so einen realistischen Kern.
Wie sehen Sie eigentlich als Wissenschaftler die Rolle der freien Radios in der Medienwelt und in unserer Gesellschaft?
Ja, ich bin da sehr gespalten. Zum einen finde ich das eine großartige Einrichtung, auch im Sinne der Medienkompetenz, weil die Idee von freien Radios und Bürgerfernsehen, Bürgerradio war ja von Anfang an, auch sagen wir mal, normale Bürger zu motivieren, sich mit Medien zu beschäftigen, selbst aktiv zu werden und auf die Weise zu verstehen, wie schwierig es ist, gute Nachrichten zu machen, wie schwierig es ist, in konfrontativen Situationen einigermaßen ausgewogen zu berichten. Das ist die sehr, sehr positive Seite. Die negative Seite ist halt leider, und das wissen Sie und vermutlich alle, die freies Radio machen, dass es halt nur sehr wenige gibt, die Energie aufbringen, da mitzumachen, und dass es nur sehr wenige gibt, die diese Angebote auch nutzen wollen. Zum Teil, weil sie halt bewusst und unbewusst sperrig sind, ein bisschen anders sind als der Mainstream. Und das ist halt schade, weil die Reichweiten dann in der Regel so niedrig sind, dass sie nicht sehr hohen Einfluss auf unsere gesamte Öffentlichkeit haben. Also ich würde mir mehr Einfluss wünschen, aber leider ist er halt nicht so wahnsinnig groß, wie man sich das wünschen würde.
Angesichts, dass ja jeder jetzt zum Sender werden kann oder mit seinem Smartphone auch Interviews machen kann, YouTube-Channel, whatever, werden die freien Radios den Medienwandel überleben?
Puh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich würde Ihnen gerne Ja sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass es auch weiterhin zusammen, also der Unterschied zwischen den YouTubern ist ja, das sind erstmal Individuen, die aus irgendeinem Interesse heraus Videos online stellen und in einigen wenigen Fällen zum Teil unglaubliche Reichweiten mittlerweile damit erzielen. Das professionalisiert sich dann früher oder später und dann entsteht da auch schon wieder so eine gewisse Abhängigkeit von Marken und Unternehmen, die da mithelfen zu finanzieren. Beim freien Radio ist es ja in der Regel so, dass mehrere Menschen sich von Anfang an zusammentun. Als Einzelner kann man schlechten Radiosender machen. Und das ist natürlich insofern schon mal was anderes. Das macht es aber natürlich auch wieder etwas schwieriger, aber auch vielleicht etwas professioneller. So gesehen glaube ich schon, dass auch daran ein Bedarf ist, ob das weiterhin auf Radiofrequenzen passiert, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, in 20 Jahren werden wir keine Radiofrequenzen mehr mit freiem Radio haben. Aber gut, da werden wir sowieso keine Radiofrequenzen mehr nutzen, sondern es wird alles online sein. Aber da wird es ganz sicher vergleichbare Angebote geben. Ich glaube nur tatsächlich, wir werden stärker Angebote haben, die von Personenmarken geprägt sind, also von einzelnen Journalisten oder Publizisten, die sehr meinungsstark sind und die dann auch wieder gewisse Reichweiten erzielen.